Ich freue mich, Stefan, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass du etwas für die Kinder hast. Du wirst, so viele sind es nicht, aber doch eine Kindergeschichte geben. Und dann hast du zu unserem Jahresmotto eine Predigt, ein Gott, der mich sieht. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Dann übergebe ich dir hier das Mikrofon.
Cool, seid ihr da. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Und zwar, was ich besonders selber sehr gerne habe, ist, wenn wir etwas von Gott lernen. Ja, logisch, zudem sind wir hier zusammen. Ja. Jetzt gibt es so zwei Bereiche, wo wir etwas von Gott lernen können. Und ich wähle gerne die Kindergeschichten aus einem Bereich aus, nämlich aus dem Bereich der Natur. Weil wir dort, ja, wenn wir da rausgehen, und heute, gut, hat schlechtes Wetter, vielleicht werdet ihr nicht so viel rausgehen, aber sonst, wenn wir rausgehen, da gibt es immer irgendwie was Spannendes zu sehen und zu entdecken. Okay. Und dieses Mal, ihr könnt ja alle schon lesen, nehme ich an. Demian, kannst du lesen? Also, bei uns im Garten. Also eine Geschichte von mir zu Hause. Ja? Jetzt müsst ihr mal schauen. Ich habe hier ein Foto mitgebracht von uns im Garten. Ihr müsst aber mehr auf den oberen Bereich achten. Dort hat es was Spezielles. Schaut weniger auf das Gerümpel, das unten rumliegt. Ja? Da arbeiten wir noch dran, dass das sauber wird. Ja. Aber seht ihr was so? Was fällt euch auf, wenn ihr das Foto seht? Niklas? Ja, genau, du hast das wunderbar schon erkannt. Dort oben ist was Dunkles. Genau, das ist was Spannendes und um das geht's auch. Was ist denn das Dunkle da oben? Ein Vogelnest, super. Es ist genau genommen ein Krähennest. Ja? Und ich habe es euch nochmal so ein bisschen rausgezoomt hier und dann nochmal rausgezoomt. Aber da wird das die Fotoqualität schon nicht mehr so toll. Aber da seht ihr, da oben ist ein Vogelnest, ein Krähennest. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, also jetzt haben die Krähen sind hergegangen und haben dort oben ein Zuhause gebaut. Ja, die haben dort oben dann gebrütet bei brütender Hitze. Es war sehr heiß. Und dann irgendwann kommt der Moment, was passiert dann im Vogelnest irgendwann? Da kommen die Babys raus, genau, die schlüpfen, ja. Und bis, es müssen wir, wenn wir uns das vorstellen, ja, die kleinen Vögel, die kleinen Krähen, die waren bisher irgendwo so in einem Ei drinnen, ja. Die haben nicht wahnsinnig viel gesehen von ihrer Umgebung. Die haben vielleicht die Elternvögel gehört und auch die Wärme gespürt, aber die waren einfach da drinnen, ganz geborgen, ja. Und jetzt schlüpfen die da oben, ja. Und irgendwann beginnen die so Richtung Nest ran zu krabbeln und dann machen sie mal so den ersten Blick darunter und dann geht's etliche Meter darunter. Wie hoch meint ihr, dass das ist? 5 Meter, also ich würde sagen, das ist deutlich höher wie 5 Meter, weil ein Mann, also ich würde sagen, wenn hier ein Mann steht, der geht ungefähr bis hierher, also das wäre so ungefähr 2 Meter da, das wäre ein Erwachsener. Also das ist deutlich höher wie 5 Meter, das sind, ich würde sagen, 15 Meter, aber weiß es nicht, ja, ich habe es nicht gemessen, war nicht da oben, ja. 30, ja, ich sage immer dann gefühlte 30 Meter, ja. Also wenn ich da oben bin, dann bin ich sicher, das sind 30 Meter. Von hier unten meine ich wahrscheinlich 15, aber von oben sicher 30 dann, ja. Und das Spannende ist, und das haben wir dann beobachtet, das Spannende ist, die Vögel, also solange die da oben im Nest sind und Mama und Papa bringen schön das Futter daher, alles super, oder? Aber dann kommt irgendwann der Moment, da sind die paar Vögel, ich glaube es waren 3, die wachsen dann, dann wird dieses Nest zu klein und dann müssen die letztendlich irgendwann raus aus dem Nest und von dort oben wegfliegen. Und das ist unwahrscheinlich spannend. Wir haben das beobachtet und die beginnen dann zunächst hier, da sieht man es ganz gut, die beginnen dann hier oben, die sind dann vom, ja hier, also raus geklettert und haben begonnen, hier dann so die Äste hier zu erobern für sich und sind dann später von einem Ast zum anderen gesprungen dort oben. Ja. Und da muss ich vorstellen, also würdet ihr euch sowas trauen? Nee, also ich sicher nie, sicher auf keinen Fall. Ja. Und die haben das probiert, man hat gemerkt, die haben ihre Flügel bewegt, die haben ihre Flügel in den Wind gestellt, die sind dann mal eben von einem Ast zum nächsten gesprungen und wieder zurück, ja. Und ich habe mir gedacht, also Wahnsinn, was die sich trauen. Ja. Aber so haben die gelernt, ihre Flügel zu gebrauchen und wurden immer besser darin. Ja. Und eines Morgens sind wir dann aufgestanden, dann haben wir bei unserer Verandatür nach draußen geblickt. Wisst ihr, was wir dann gesehen haben? Dann saß eine Krähe mitten auf unserer Veranda. die hat es irgendwie in der Nacht entweder nicht mehr geschafft von einem Ast auf den anderen oder sie hat den ersten Flugversuch unternommen und der hat nicht ganz so geklappt. Jedenfalls, die saß bei uns auf der Veranda und hat sich dort so wie versteckt. Ja. Wo sie dann gemerkt hat, ups, da bin ich auch nicht so sicher, da kommen ja welche daher, dann ist sie in den Garten raus und dann haben wir sie einfach für sich gelassen und 2 Stunden später waren alle weg. Dann sind sie losgeflogen. Das haben wir leider verpasst, das hätte ich wirklich noch gerne gesehen, aber für mich wahnsinnig spannend, dass Tiere, Vögel, die jetzt das Fliegen lernen, letztendlich zum ersten Mal losfliegen und das klappt. Und es muss klappen, sonst stürzen die ab und das war's. Ja. Das gibt übrigens auf YouTube gibt's Filme, super spannend anzusehen, wie Vögel das erste Mal fliegen. Und die Eltern ihre Jungen mehr oder weniger rausschubsen. So, ihr müsst jetzt fliegen, raus da, raus aus der Sicherheit. Extrem cool zum Beobachten. Ja. Wenn ich mir das so ansehe, dann weiß ich, dann sehe ich, dass Gott in seine Geschöpfe eine Fähigkeit hineingelegt hat. Und die Fähigkeit heißt, wir können etwas lernen. Würdet ihr das bestätigen? Können wir was lernen? Ja. Okay, ich habe hier noch Bilder mitgebracht. Schaut mal, das ist bei uns zu Hause gegenwärtige Wahrheit. Da gibt es, ja, der Levi ist noch nicht ganz so weit mit dem Laufen lernen, aber das kommt jetzt bald dann und in wenigen Monaten. Und dann haben wir die Nomi, die ist dabei, Radfahren zu lernen und die Jungs, die lernen auch ständig irgendetwas. Also Kinder lernen, die ganze Zeit sind wir am Lernen und das hört auch nie auf. Gott hat in seine Natur hineingelegt, dass wir lernen können. Die Vögel, aber wir, vor allem auch wir. Und jetzt, schaut, das ist eine Sache, wo wir im Bezirk, nämlich ganz genau in Rainach, wo Leute am Lernen sind. In Rainach gibt es eine Schule, das wollte ich euch wieder einmal in Erinnerung rufen, auch den Erwachsenen. Und zwar herzliche Einladung, morgen ist der Tag der offenen Tür in der Schule. Also wenn ihr Interesse habt, einmal zu sehen, wie in Rainach gelernt wird, dann kommt doch morgen vorbei und schaut euch die Schule an. Morgen ist Tag der offenen Tür. Aber hier, das ist jetzt die letzte Folie, das ist das Buch, wo ich meine, dass wir am meisten lernen können fürs Leben. Das ist die Bibel. Wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir Familienandacht machen, wenn ihr selber schon anfangt, in der Bibel zu lesen, das ist das Buch, wo wir am meisten lernen können fürs Leben. Die wichtigsten Dinge sind da drinnen beschrieben. Und da dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns die Fähigkeiten gegeben hat, dass wir lernen können. Jetzt hoffe ich, dass ihr heute noch was dazu lernen könnt, irgendetwas Cooles mitnehmen fürs Leben und wünsche euch allgemein viel Erfolg beim Lernen, wo auch immer ihr gerade dran seid. Merci fürs Zuhören bei der Kindergeschichte. So viel zur Kindergeschichte. Der Marcel hat es angekündigt bereits, ich habe euch eine Predigt mitgebracht heute zum Jahresmotto. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jahresmotto der Adventgemeinde Hunzenschwil. Und ich denke, ihr habt wahrscheinlich jetzt schon, wie viele Predigten habt ihr zum Thema schon gehört, Roger? Mehr wie eine, oder? Eben noch keine Handvoll, aber mehr wie eine. Also ihr habt schon Predigten gehört. Von dem her muss ich euch jetzt wahrscheinlich nicht mehr sagen, dass der Text sich auf einen Bibeltext aus 1. Mose 16 bezieht, im Zusammenhang mit der Hagar, die Geschichte. Ja. Die Geschichte werde ich jetzt auch kurz nur anreißen, aber wir wollen uns trotzdem in diese Geschichte hineinversetzen und dann den Gedanken, du bist ein Gott, der mich sieht, weiterentwickeln. Ja. Okay, ich möchte mit euch noch einmal ein kurzes Gebet haben, ihr könnt sitzen bleiben. Vater, wenn wir heute auf diese Geschichte blicken, auf diesen Bericht blicken von der Hagar, die eine Begegnung mit dir hatte, dann wollen wir uns Gedanken über diese Geschichte machen. Wir wollen etwas lernen. Wir wollen dich bitten, dass du diese Fähigkeit, die du uns gegeben hast, dass sie sich heute auch entfalten darf, dass wir etwas mitnehmen aus dieser Geschichte, aber wir wollen über diese Geschichte hinausgehen und in deinem Wort eben darüber nachdenken, was es bedeutet, dass du siehst, und wollen etwas mitnehmen für uns, für unser Leben, für die kommende Woche. Wir laden dich herzlich ein, sei du bei uns und gib uns du jetzt die guten Gedanken aus deinem Wort. Amen. Die Hagar befindet sich hier, wir steigen dann in die Geschichte vom Vers 7 ein, die befindet sich hier in einer speziellen Situation. sehr spezielle Situation. Ja. Zunächst einmal ist sie schwanger geworden. Ja. Und das nicht ganz freiwillig, so verstehe ich zumindest die Geschichte. Ja. Sarai und Abram erwarten ein Kind oder wünschen sich ein Kind, Abram vor allem. Die Sarai hat so den Eindruck, mit mir wird das wohl nichts mehr. Und sie kommt dann auf die Idee, aber ich habe eine Magd, die Hagar, soll sie doch noch zusätzlich die Frau vom Abram werden und dann, sie ist noch deutlich jünger, soll sie schwanger werden und dann haben wir den Sohn oder hoffentlich den Sohn, auf den wir warten. Ja. Der Plan geht soweit auf, die Hagar wird auch schwanger, nur wo die Hagar schwanger wird, dann kommt es zu einem Konflikt zwischen ihr und eben der Sarai. Weil die Hagar plötzlich den Eindruck hat, so ich bin nicht mehr Magd, sondern jetzt bin ich schon mehr die Herrin und nicht mehr die Sarai. Der Konflikt dehnt sich so weit aus, dass die Sarai sagt, die Hagar muss weg. Der Abraham sagt dann am Schluss, ja okay, mach, wenn es dir gut dünkt, dann mach es. Und der Konflikt wird derart heftig, dass die Sarai dann selber beschließt, zu gehen. Also, soweit die Sarai ist gegangen. Und jetzt muss man sich vorstellen, ich meine, ich habe gerade erlebt, wo meine Frau schwanger war. Ich weiß, was es bedeutet. Ja? Und das war ja für uns die fünfte Schwangerschaft, wo wir erlebt haben. Ich weiß, was es bedeutet, wenn eine Frau schwanger ist. Und schwangere Frauen, die suchen nach Sicherheit, die suchen nach einem Nest, die suchen nach Stabilität. Ja? Die wollen sicher nicht irgendwo alleine unterwegs sein. Ja? Also in einem Land, wo sie nicht kennen, wo sie keine Unterstützung haben, wo sie letztendlich ins Ungewisse gehen. Aber dennoch, die Hagar entschließt sich dazu. Wir steigen jetzt ein im Vers 7, wo sie unterwegs ist auf ihrer Wanderschaft. Übrigens, also der Text, wenn wir auf den achten, da gibt uns noch so einige Hinweise, wo sie unterwegs ist. Und zwar irgendwo im Norden von Palästina. Der Abraham und, also Abraham und seine ganze Sippe, die leben dort. Sie geht weg, also sie ist noch nicht sehr weit gegangen und lagert bei einem Brunnen. Wir wissen nicht ganz genau, wo sie hingeht, aber es scheint so, als wäre sie am Weg nach Ägypten. Was ja irgendwie auch logisch ist für eine schwangere Frau alleine. Die sucht, die geht dorthin, wo sie sagt, dort habe ich noch am ehesten meine Familie, meine Verwandten. Da ist noch jemand, der würde mir dann im Falle der Geburt zur Seite stehen und mich unterstützen. Okay. Wo sie dort so lagert, Vers 7, da fand der Engel des Herrn sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Ein interessanter Wendepunkt eigentlich in dem Bericht, denn zum ersten Mal in der ganzen Geschichte kommt Hagar selbst zum Wort. Das muss man sich einmal vorstellen und bewusst machen. Bisher hat man von Hagar selber nichts gehört. Ja? Es wurde über sie entschieden, es wurde über sie gesprochen, es wurde mit ihr gemacht, also wenn wir so die Geschichte durchgehen, aber zum ersten Mal, dass wir selber sie hören. Der Engel hat sie gefragt, wo kommst du her und wo willst du hin? Ihre Antwort ist, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Interessanterweise antwortet sie nur auf die erste Frage, aber nicht auf die zweite. Wo kommst du her? Ich bin geflohen. Aber wohin gehst du? Keine Antwort. Das sagt mir, sie hat selber eigentlich keine Idee, wo sie hin will. Sie ist selber, ja, dort will ich weg. Das ist alles, was ich weiß. Ich weiß aber nicht, wo ich hin will. Vers 9. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Gott hat ihren Widerstand gegen Sarai gesehen. Also das merken wir, er redet sie an als Magd. Er sagt, sie soll zurückgehen zu ihrer Herrin. Gott spricht sie nicht als eine Freie an. Er fordert sie eben sogar auf, jetzt zu Sarai zurückzugehen. Aber er gibt ihr einen Plan mit, er gibt ihr einen Ausblick mit, wohin soll ihre Lebensreise gehen. Interessanterweise ist sehr ähnlich wie die, der Ausblick, die Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat. Ihre Nachkommen sollen so zahlreich werden, dass man sie nicht mehr zählen kann. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr den Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Ich finde das noch ganz interessant, so wie es die Bibel hier formuliert. Ja. Siehe, du bist schwanger. Ja, also das wussten ja alle. Ja. Deswegen kommt ja das ganze Theater hier zustande. Ja. Sie war schwanger. Siehe, du bist schwanger. Aber der zweite Teil des Satzes ist schon wesentlich interessanter. Du wirst einen Sohn gebären. Das wusste sie nicht. Ja. Du wirst einen Sohn gebären. Und es ging ja darum, dass ein Sohn zur Welt kommen soll. Ja, sie wollten alle einen Erben haben. Ein Sohn wird kommen. Und dann sagte ihr der Engel des Herrn noch so, ja, über das Wesen des Sohnes. Es ist eine interessante Parallele, wo ich selber nicht genau weiß, wie ich die interpretieren soll. Denn wenn wir das lesen und wir vergleichen das jetzt mit dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Verse 26 und 31, wo der Engel zu Maria kommt, das sind fast dieselben Worte, die er gebraucht. Siehe, du bist schwanger, siehe, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären und so weiter. Du sollst ihm den Namen geben. Interessante Parallele. Ich weiß selber nicht genau, wie ich das interpretieren soll, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das lohnt sich wahrscheinlich, da weiter drüber nachzudenken. Also, ein Sohn. Genau das, was alle wollten, was Abraham wollte. Und der Name des Sohnes, der sollte sein Ismael. Ismael bedeutet, der Herr hört. Der Name des Sohnes ist, der Herr hört. Und jetzt fährt der Engel fort, oder sie fährt eigentlich fort, und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich nicht dem nachgesehen, der mich sieht. Also wir haben hier auf der einen Seite, der Name des Jungen heißt, der Herr hört. Sie selber sagt, ich habe den Gott gesehen, der mich sieht. Hagar wurde also von Gott wahrgenommen an der Stelle. Das macht der Text sehr deutlich. Der Gott hört, der Gott, der sieht, der Gott, der sie wahrnimmt. Ich habe gestern wieder eine E-Mail bekommen von LinkedIn, diesem Business Network da im Netz. Da schreiben sie auch, sie werden wahrgenommen. Ich weiß nicht, wer dort registriert ist, der bekommt sicher die gleichen E-Mails da. Ich werde nicht so oft wahrgenommen, weil ich sehr wenig aktiv bin in dem Netzwerk, aber sie werden wahrgenommen. Offensichtlich ist das wahrgenommen werden etwas, was wir uns wünschen als Menschen. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir wollen, dass uns jemand zuhört. Wir wollen, dass uns jemand sieht. Wir wollen, dass uns jemand wahrnimmt. Wir wollen, dass uns jemand liked. Das ist etwas, was im Netz ja ganz, ganz häufig passiert. Jetzt habe ich euch da einige Kärtchen ausgedruckt. Vielleicht, bevor ihr rausgeht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch sowas mitnehmen oder auch später dann holen. Und mit dem Like drücken wir ja was aus. Ich gebe euch noch was mit. Dürft euch das abholen vielleicht. Die Person liked, mögt. Ich habe ja noch eins, zwei, egal. Die behalte ich für mich noch. Gebraucht sie einfach so rum und nicht so rum, okay? Also so rum. Und ihr könnt damit ausdrücken, dass ihr jemand liked. Jemand hier im Gottesdienst oder dass ihr das, was er macht, zum Beispiel den Christian an der Technik, dem gebe ich dann hinterher ein Like, sage ich merci vielmal, und den Demian, merci vielmal, dass ihr die Technik macht, ich like das. Ja. Ich gebe euch einen Daumen hoch dafür. Wir wollen das als Menschen und deswegen funktioniert das ja auch in den sozialen Netzwerken, dass wir uns Likes geben, ja, und damit ausdrücken, ja hey, das, was du machst, finde ich gut. Ja. Das schätzen wir einfach. Und nicht nur wollen wir geliked werden, also gemocht werden, wenn wir eine Krise erleben, so wie die Hagar hier eine Krise erlebt und vielleicht krank sind oder ja, irgendwas Schlimmes erlebt haben. Wir wollen ja auch geliked werden, wenn wir etwas Gutes machen. Hat jemand gesehen, dass ich aufgeräumt habe? Also ich glaube, den Satz habt ihr alle schon mal gehört, oder? Hat das jemand gesehen, dass ich aufgeräumt habe? Ja, ja, ich like das, ja. Oder ich habe so viel in meine Arbeit investiert, hat das jemand wahrgenommen, dass ich da all meine Mühe hineingesteckt habe? Bekomme ich da ein Like dafür? Hat jemand wahrgenommen, dass ich da bin? Also das ist übrigens ja in der Gemeinde, spielt das eine ganz große Rolle. Wenn Leute in eine Gemeinde gehen, die dort unbekannt sind, aber sie gehen dorthin, ich schaue mir mal die Gemeinde an. Und wenn sie nicht wahrgenommen werden, sondern sie gehen einfach raus ohne jegliche Spur eines Likes, dann sagen sie, ah, ich glaube, das war nicht meine Gemeinde. Gehen in eine andere. Wir wollen wahrgenommen werden, wir wollen geschätzt werden. Und wahrgenommen werden bedeutet, ich werde geschätzt. So verstehen wir das. Wie viel ist denn die Hagar wert gewesen? Hat sie ein Like bekommen? Wurde sie geliebt? Wurde sie gemocht? Sie wurde in erster Linie vom Text her gebraucht. Wobei der Engel des Herrn, dort habe ich das Gefühl, der hat dir schon ein Like gegeben. Du Hagar, ich mag dich. Ich habe was für dich, einen Plan nämlich. Und wenn wir jetzt die Bibel weiter verfolgen, dann merken wir, dass aus dem Ismael tatsächlich dann viele Nachkommen hervorgehen wiederum und Gott diese Nachkommen auch nicht vergisst. Ein Beispiel dafür ist in Jesaja Kapitel 60. Wir werden jetzt den Schauplatz von der Tora, der 1. Mose verlassen und werden den Rest der Predigt aus dem Buch Jesaja uns speisen. Im Jesaja Kapitel 60, das ist ein wirklich geniales Kapitel, finde ich, weil in dem Kapitel der Auftrag an Israel so deutlich wird. Ja. Ich liebe die Einleitung. In Jesaja Kapitel 60, Vers 1, mache dich auf, werde Licht, sagt Gott zu Israel. Ja. Und ja, es geht dann weiter, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das ist der Auftrag an Israel, mache dich auf, werde Licht. In dem Zusammenhang führt Gott aus, dann im Vers 4 und 7, ich greife nur die beiden raus, ja, hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen, versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Also der Gedanke ist hier, zeigt der ganzen Welt die Herrlichkeit Gottes. Holt die ganze Welt zusammen und zeigt es ihnen. Also die Kinder des Volkes, die Söhne und die Töchter, sie werden von überall herkommen. Dann im Vers 7, alle Schafe von Keder werden sich zu dir versammeln, die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Und das ist spannend, weil Keder und Nebajot, wer ist das? Es sind die Kinder von Ismael. Gott hat die Kinder von Ismael nicht vergessen. Die Nachkommen der Hagar, er hat sie nicht vergessen. Er gibt ihnen nach wie vor ein Like. Er sagt, ihr seid Kinder meines Volkes, kommt zu meinem Volk wieder dazu. Ja? Mache dich auf, werde Licht, zeige den Heiden, wer der Herr ist, wie herrlich der Herr ist. Und hol auch die Kinder von Ismael, die Nachkommen der Hagar, wieder herbei. Gott hat Jahrhunderte später nicht vergessen, dass es die Nachkommen der Hagar gibt. Und das verheißen, das Versprechen, das er ihr gegeben hat. Jetzt könnten wir an der Stelle sagen, ja super, das ist ja ein Happy End. Wir machen hier gerade einen Strich drunter, wir hören die Predigt an der Stelle auf. Ich würde das aber, um ehrlich zu sein, schade finden, denn die Bibel hat uns zu dem Thema noch so viel mehr zu sagen und ich möchte mit euch noch ein wenig darauf eingehen. Wenn wir in die Welt hinaus hören, und den Menschen sagen, schaut, da ist ja ein Gott, der sieht dich, der sieht das alles, der hört das alles. Ismael, Gott hört. Ein Gott, der sieht, dann würden wir ganz oft hören, aber was ist denn mit dem Krieg in der Ukraine? Sieht denn Gott das? Oder was ist mit dem Massaker, das gestern gerade in Hamburg, meine ich, war es, stattgefunden hat. Sieht denn Gott das? Wieso schaut er denn da weg? Oder das ganze Elend? Horn Afrikas zum Beispiel, die Dürre, wo Menschen sterben, weil sie zu wenig zu trinken haben. Was ist mit Gott? Wo ist er denn? Warum sieht er denn das nicht? Siehst du und hörst du Gott? Wenn wir die Bibel durchgehen, dann lesen wir immer wieder einmal davon, dass Gott sieht und dass Gott hört, dass Gott wahrnimmt. Wir lesen aber kein einziges Mal davon, dass Gott nicht sieht und dass er nicht hört. Das scheint mir nicht die Frage zu sein, ob Gott sieht und hört. Die Frage ist eine andere. Wir bleiben im Jesaja, Jesaja Kapitel 59, die Verse 1 und 2. Und dort sagt Gott selber: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Also wenn hier irgendwie das Eingreifen Gottes vermisst wird, es liegt nicht daran, dass Gott nicht hört, es liegt auch nicht daran, dass er nicht die Kraft hätte einzugreifen. Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Gott hört und sieht immer. Das macht die Bibel ganz deutlich. Genau. Die Rettung, die wir uns erwarten, ist nicht ohne Bedingung. Das Eingreifen Gottes ist eben an Bedingungen geknüpft. Gott nimmt uns immer wahr. Gott liked uns immer. Er gibt uns immer ein Like. Aber er liked nicht alles, was wir machen. Da gibt er uns manches Mal auch einen Daumen runter. Gott ist eben kein Automat. Wahrgenommen werden von Gott ist uns in Wirklichkeit, um ehrlich zu sein, auch nicht genug. Wir wollen ja auch von ihm ein Like bekommen, so wie wir sind. Wo wir da sitzen und sagen, hey Gott, ich möchte, dass du mich wahrnimmst, ich möchte, dass du mich magst, ich möchte, dass du mich liebst. Wir möchten Gottes Gunst in unserem Leben erleben. Wir sagen, wir nennen das den Segen Gottes. Also, dass es uns gut geht, dass wir gesund sind, dass wir Nachkommen sehen, dass wir materiell versorgt sind. Das wollen wir ja. Aber Gott sagt, ich mache das auch. Es ist aber einfach an Bedingungen geknüpft. Und interessanterweise ist das ja nicht nur eine Einbahnstraße, dass wir sagen, Gott, du, ich würde von dir so gern geliked werden. Kannst du mir nicht heute mal ein Like wiedergeben? Ja? Sondern Gott sagt auf der anderen Seite, lieber Stefan, ich möchte ja von dir auch geliked werden. Ich möchte auch, dass du mich lieb hast. Und ich möchte nicht nur, dass du mich lieb hast, ich möchte auch, dass du meine Prinzipien lieb hast. Dass du auch denen ein Like gibst. In anderen Worten, sei mir doch gehorsam. Das erwarte ich von dir. Das Wahrnehmen Gottes, das er hört und sieht, ist eben keine Einbahnstraße. Es findet innerhalb einer Beziehung statt und es basiert auf Gegenseitigkeit. Im Jesaja, wir bleiben heute jetzt im Buch Jesaja, da hat es eine ganze Menge Texte, ich lese sie euch mal vor, ja, und achtet doch darauf, was Gott mit diesen Texten sagt. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich, ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Und wer ruft wie ich und verkündigt und tut es mir gleich, seit der Zeit, da ich ein ewiges Volk eingesetzt habe. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das Frühere habe ich schon längst verkündigt. Aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es bekannt gemacht. Plötzlich habe ich es ausgeführt und es ist eingetroffen. Was ist so ein Kerngedanke aus diesen vier Abschnitten, die ich euch jetzt so vorgelesen habe? Worum geht es da, wenn wir da beim Hören sind? Ist euch etwas hängen geblieben, aufgefallen? Er hat Interesse an uns, genau. Wie drückt sich das Interesse aus? Also ich nenne euch noch einmal die Kernworte. Ja. Ich verkündige, ich lasse es euch hören, ich rufe, ich verkündige. Ich verkündige, aus meinem Mund ist es hervorgegangen, ich habe es bekannt gemacht. Wenn es da so ums Hören, um Kommunikation geht, was sagt denn Gott an der Stelle? Er ist ein Gott, der kommuniziert. Er ist ein Gott, der redet. Er ist ein Gott, der nicht nur schweigt, sondern er teilt sich eben mit. Gott hört, Gott sieht, aber Gott redet auch. Es ist nicht nur eine Einbahnstraße, es ist ein Miteinander. Er will auch wahrgenommen werden, er will auch geliked werden. Es ist nicht wie in einem Aquarium, wo die Fische da drinnen herumschwimmen und ihre schönen Pflanzen genießen und die schönen Artefakte, die man ihnen da reinlegt, und sie dürfen das Leben genießen da drinnen. Und da sitzt jetzt einer vor der Scheibe von draußen und schaut da rein und schaut sich das an und freut sich vielleicht sogar noch an den Fischen, aber er greift nicht ein und hat wie keine Kommunikation mit den Fischen. So ist es nicht. Sondern es ist ein Miteinander. Gott ist dabei und er redet und er hört zu und er will, dass wir ihn liken und er liked uns. Ja. Es beginnt schon ganz am Anfang des Buches und dann könnte man wahrscheinlich einige Stellen noch finden. Jesaja 1, Vers 10 sagt er, hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom, nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Hört auf das. Hier ist die ganz klare Aufforderung, hört Gott zu. Und in Jesaja 50, Vers 4b und 5, okay, heißt es vom Knecht Gottes. Das eine war ein Tadel am Volk. Das Volk, wo nicht die Ohren geöffnet hat für Gott, wo nicht zuhören will. Das kommt dann übrigens in der Berufungsgeschichte vom Jesaja auch noch vor, dass die Ohren des Volkes endgültig verstopft werden sollen. Sie sollen es nicht mehr hören. Aber in Jesaja 50, wo es dann darum geht, um den Knecht, den Gott bringen will, den Messias, in anderen Worten ganz konkret Jesus, dort heißt es, er weckt morgen für morgen, ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Also Jesus, er als unser Vorbild, er als derjenige, der die ultimative Gottesbeziehung hat, von ihm heißt es hier im Jesaja, morgen für morgen wird ihm das Ohr geweckt, das Ohr geöffnet. Und wo er aufsteht und sagt, ja, jetzt bin ich wach, dann öffnet sich schon das Ohr und er ist bereit, er stellt auf Empfang und möchte hören, was ihm der Vater sagt. Und er ist nicht nur bereit, das zu hören, sondern er ist auch bereit, den Weg dann zu gehen. Er widersetzt sich nicht, er weicht nicht zurück von dem, was Gott ihm hier sagt. Gott will, dass wir hören. Das Rufen Gottes kann auch nicht ignoriert werden. Ich kann wegsehen, wenn es um meine Sinne geht. Ich kann meine Augen verschließen. Was hinter meinem Rücken geschieht, das sehe ich nicht. Ich kann vermeiden, dass gewisse Seheindrücke auf mich einwirken. Aber ich kann ein Geräusch, was in meiner Umgebung ist, das kann ich nicht vermeiden. Das kommt rein bei mir. Ich muss es letztendlich hören. Aber ich kann es ausfiltern, ich kann es ignorieren, ich kann es für unwichtig erachten. Aber Gott will, dass wir das, was er sagt, eben wahrnehmen, dass wir es für wichtig erachten und dass wir uns letztendlich unser Leben danach ausrichten. Wenn wir auf Gott hören, und also auch das ist ja Thema im Buch Jesaja, dann bedingt es, dass wir uns für ihn oder gegen ihn entscheiden. Beides finden wir im Buch Jesaja, für ihn oder gegen ihn. Dass wir unser Herz für ihn öffnen oder unser Herz verschließen. Dass unsere Augen und Ohren aufgehen für ihn oder eben nicht. Dass wir am Ende Gott liken oder eben nicht. Er gab uns sein Wort. Er spricht zu uns durch sein Wort, durch die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, durch die Schriften von Ellen White, durch Jesus. Hören wir, was er uns zu sagen hat? Achten wir darauf? Gebrauchen wir das? Ich möchte die Predigt abschließen mit einem letzten Gedanken. Den finden wir in Jesaja Kapitel 54, die Verse 7 und 8. Jesaja Kapitel 54, das Kapitel, das kommt, nachdem uns der Knecht des Herrn, Jesus, als der leidende Knecht präsentiert wird. Er ist derjenige, der die Schuld der Welt trägt, der wieder Versöhnung herstellt, Jesaja 53. Und in Jesaja 54, die Verse 7 und 8, dort heißt es dann, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Gott redet zu seinem Volk. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Also bei dem Allen, bei dem Hin und Her, bei dem Ringen um die Gottesbeziehung, bei dem Ringen um das Miteinander mit Gott, dürfen wir wissen, dass die Gnade Gottes letztendlich unermesslich ist. Wie oft hat Gott sein Volk getadelt? Aber hier an der Stelle sagt er, ja, ich weiß es, ich habe euch getadelt. Ich weiß, ich habe meinen Zorn gegen euch ausgespielt. Ich habe mein Angesicht vor euch verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen. Eine Gnade, die alles übersteigt. Willige nur ein. Sag nur Ja dazu. Darum geht's, spricht der Herr, der Erlöser. Gottes Gnade hört nie auf. Gott sieht uns ohne Ausnahme, garantiert. Die Bibel ist ja ganz deutlich. Gott hört uns ohne Ausnahme, garantiert. Die Bibel ist hier ganz deutlich. Wenn es in dieser Beziehung irgendwo hakt, dann ist es, weil wir nicht auf Gott hören wollen. Deswegen, lasst uns auf Gott hören, lasst uns erneut dazu entscheiden, dass wir sagen, ja, wir sagen Ja zu dieser Gottesbeziehung, wir wollen auf Gott hören, wir wollen auf sein Wort achten, das, was er zu uns spricht. Wer zu Gott will, der wird bei ihm ein Zuhause finden. Gott erbarmt sich mit einer ewigen Gnade. Er ist der Herr, er ist der Erlöser. Amen.